Das ist so eine schleichende Sache, die mir tatsächlich manchmal sogar ein bisschen Sorgen macht. Denn wenn man sich diese Form von Christentum die ganze Zeit anguckt, dann kommt einem das Christentum auch als eine ziemlich krude Sache vor. Dass ihr immer noch gegen die Kirchen feuert, ist im Grunde ein Anachronismus, ist im Grunde von gestern. Denn wir haben eigentlich einen gemeinsamen Gegner, das ist der Fundamentalismus. Und wenn ihr die Kirchen schwächt, stärkt ihr den Fundamentalismus, weil die Kirchen große sozusagen Liberalisierungsagenturen von Religion sind. Wenn die schwächer werden, werden fundamentalistische Kräfte sozusagen fast automatisch stärker. Christentum als ein restriktives und missbräuchliches System gibt es absolut. Ich glaube inzwischen, das gibt es und gab es auch in Landeskirchen.
Hallo und herzlich willkommen zum Yid Podcast, deinem Podcast für Glaube und Kirche in der Digitalität und in Social Media. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Martin Fritz. Hallo, danke schön, dass du da bist, Martin.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Obwohl der November so voll ist, ne? Haben wir gerade drüber gesprochen und dann kommst du doch noch dennoch zu
ja,
uns.
Ja, genau, das ist ja doch auch ganz schön, ist so eine Plauderei.
Genau, Plauderei, sehr gut. Du bist wissenschaftlicher Referent der EZW, der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin. Die gehört zur EKD, kann man grob sagen. Seit 2020 bist du dort.
Ja.
Seit 2004 bist du ordinierter evangelischer Pfarrer in der Bayerischen Landeskirche, glaube ich, ne?
So ist es.
Oder der Fränkischen. Nein, die Bayerische, so heißt sie. Du lehrst an der Augustaner Hochschule in Neuendettelsau in Bayern.
Ja, nebenbei noch, ja.
An der EZW sind deine Forschungsschwerpunkte die Strömungen des säkularen und religiösen Zeitgeistes, der Evangelikalismus und pfingstlich-charismatisches Christentum. Habe ich da was vergessen, was dir jetzt gerade noch wichtig ist?
Na ja, genau. An sich ist auch sozusagen die andere Seite, Atheismus und humanistische Verbände und sowas gehört auch noch zu meinem Feld.
Das wäre so ein bisschen mit dem Säkularen, ne? Säkularer Zeitgeist.
Genau.
Sehr gerne möchte ich heute vor allem mit dir über Dynamiken rechter Christen in Deutschland und Europa ins Gespräch kommen, deutscher Christinnen und Christen. Vor allem, was ihre Social-Media-Nutzung angeht und was das wiederum für die Bewegung bedeutet, dass sie da so stark sind. Und wir würden uns ja wahrscheinlich eher zur liberalen Strömung zuordnen. Und da könnten wir vielleicht, da könnten wir vielleicht auch drüber sprechen, was wir so dem entgegensetzen können oder ob es überhaupt ein Gegen sein muss, was wir für Punkte vielleicht setzen können, um da Einfluss zu haben. Weil wir manchmal ja so das Gefühl haben, oder wir zumindest, weiß nicht, ob du das teilst, aber da kommen wir gleich zu, dass das eine sehr starke Strömung ist. Aber vielleicht auch, weil wir sie als Bedrohung wahrnehmen, weil sie die liberalen Christen als ihre Gegner aufbauen.
Und ganz vorne dran die EKD, ganz schlimm.
Ja, ist der Satan höchstpersönlich, weil wenn man die Buchstaben mischt, dann kommt Satan raus. Hast du es schon gemerkt?
Das habe ich so noch nicht gemerkt. Aber tatsächlich einer der Vertreter des Feldes, also von der rechten Seite, hat neulich auch die Kirche, und damit meinte er die evangelische Kirche und die Kirchen der EKD, als Synagoge des Satans bezeichnet.
Also, ja, absolut. Okay, da kommen wir auch noch zu. Zuerst aber, wie üblich im Yid-Podcast, bekommst du 7 persönliche Fragen. Bist du bereit?
Oh, da bin ich nicht darauf vorbereitet. Aber ich werde sie beantworten, so gut ich kann.
Dankeschön. Dann freue ich mich drauf auf deine Antworten. Erste Frage. Mit welchem Fuß bist du heute Morgen zuerst aus dem Bett aufgestanden?
Definitiv mit rechts.
Was passiert dann, wenn du mit dem rechten Fuß zuerst aufstehst?
Ich stehe immer mit dem rechten Fuß auf, sonst falle ich um. Also das ist einfach die eine kleine Routine, die gut funktioniert.
Also echt wortwörtlich? Achtest du darauf, mit welchem Fuß du auftrittst? Oder ist es deine positive Lebenseinstellung?
Ja, genau so. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, mit welchem Fuß ich aufgestanden bin, aber ich will die Frage jetzt nicht in die Länge ziehen.
Also bist gut drauf, das ist schön. Zweitens, was muss passieren, damit du richtig wütend wirst?
Richtig wütend werde ich bei religiöser Selbstgerechtigkeit. Wenn Leute mit einem sozusagen im Brustton der Überzeugung verkünden, sie seinem im Besitz der absoluten Wahrheit, da werde ich fruchtig eigentlich. Ich darf es mir oft nicht anmerken lassen. Aber so diese Ja, was man eben auch in dem Feld, über das wir sprechen, so dieses, ja, es steht doch in der Bibel und wir haben doch die Wahrheit und damit ist doch alles klar und alle wesentlichen Lebensprobleme sind gelöst. Also diese absolut unaufgeklärte Selbstgerechtigkeit und dieses Selbstbewusstsein, das ist mir erstens ein totales Rätsel, wie das funktioniert, wie man sich da sozusagen reinlügen kann. Und zweitens, also das Kopfschütteln und Ratlosigkeit, aber eben auch ein bisschen Zorn, der da von ausgelöst wird bei mir.
Und du entkommst dem ja auch nicht, ne? Bei mir ist ja dann die Strategie wegschalten sozusagen, wegseppen, aber du darfst gar nicht wegseppen, du musst ja hingucken, ne?
Ja, genau, und dann gewöhnt man sich natürlich auch an vieles, wenn man es dauernd sieht, aber trotzdem eigentlich, da stehe ich davor und kann es immer wieder mal nicht glauben, ja.
Was machst du, wenn du das Gefühl hast, zu viel ins Grübeln zu kommen?
Dann gehe ich. Ich laufe nicht, aber ich gehe und schaue mir Bäume an. Und dann grübelt man zwar immer noch eine Weile, aber irgendwann mal löst sich das dann meistens in so ein wohlgefälliges, ja, Nichtsdenken oder nur so Abbrocken-Denken, Brösel-Denken auf und ist dann nicht mehr so intensiv. Das ist die eine Möglichkeit, eher tagsüber. Abends, wenn Grübeln droht, dann hilft auch Musik hören gut.
Okay, das pointillistische Blätterwerk oder Musik?
Ja.
Das finde ich schön. Welches war bisher für dich der größte Wendepunkt deines Lebens?
Uiuiui. Der größte Wendepunkt meines Lebens. Ich will jetzt mal sagen, bestimmte private Wendepunkte lasse ich jetzt mal aus. Aber ansonsten schon irgendwie so diese Zeit, wenn ich jetzt evangelikal würde, wäre ich evangelikal, würde ich von Bekehrung und der Berufung dazu sprechen. Aber so die Zeit, wo sich die Weichen bei mir umgestellt haben. Ich wollte eigentlich Lehrer werden und Altphilologe, also Latein, Griechisch und sowas machen.
Dein Papa war das, ne?
Ja, mein Vater war Altphilologe. Und an der Schule, ich fand es gut und mich haben die alten Griechen sehr fasziniert eine Zeit lang. Und dann habe ich aber Zivildienst gemacht in so einer Sozialstation, wo man so mit ganz armen Leuten und einfachen Leuten zu tun hatte. Und dann kam mir das doch irgendwie alles wahnsinnig elitär vor. Und da ich da in der Gemeinde angeschlossen war, also in meiner Heimatgemeinde, kam dann irgendwann der Gedanke auf, irgendwie, ja, es wäre auch, glaube ich, noch eine andere Möglichkeit. Und mich begann dann das Thema Religion nochmal anders zu interessieren. So zusammen mit auch bestimmten ästhetischen Erfahrungen. Ich war Sänger im Chor und habe viel Musik gemacht. Und da gab es also einige Erfahrungen, die mich dann irgendwie gepackt haben. Sagen, ja, also Religion, Christentum, das sind eigentlich die Dinge, die mich interessieren. Und dem möchte ich eigentlich mein Leben widmen, meine Lebensarbeit.
Ja. Und war die richtige Entscheidung?
Ja, würde ich schon sagen. Das ist ja doch, das Studium ist eines der interessantesten, was ich mir vorstellen kann. Es ist wahnsinnig vielfältig und intellektuell anspruchsvoll auf verschiedensten Gebieten, auch persönlich anspruchsvoll. Und dann beruflich, ja, war ich ja nur relativ kurz in der Gemeinde während der Ausbildung, was ich auch gut fand, was ich sehr fordernd fand, aber eigentlich ganz schön, hätte ich mir auch vorstellen können. Aber dann kam es so, dass eben erstmal die Uni mich noch mehr gelockt hat, noch etwas mehr studieren und noch ein bisschen mehr Philosophie, Religionsphilosophie und Theologie zu machen. Und dann kam ich irgendwie im Laufe der Jahre dann irgendwann zur EZW und jetzt bin ich eben mit diesen sehr aktuellen Fragen befasst und es ist zwar anstrengend und auch nicht immer erfreulich, aber doch hat eine gewisse Relevanz und das ist auch schön.
Am Puls der Zeit. Am Puls des Zeitgeistes bist du da gelandet.
Ja.
Ja. Welchen Geruch oder Geschmack magst du besonders gerne?
Also kirchenjahreszeitlich noch nicht ganz angemessen, aber schon fast und vielleicht Vorfreude auslösend, würde ich sagen, Lebkuchengeruch. Ich bin ja Nürnberger.
Ja.
Und Lebkuchengeruch ist schon, wenn es in der dunklen Jahreszeit jedenfalls. Ja, das zählt jedenfalls zu den ganz vorne dran Gerüchen.
Also in Lebkuchen steckt ja auch das Belebende drin, ne? Was ja auch
ja,
hilfreich in der
Dunkelheit. Labende.
Das Labende.
Ein labende Mahlzeit. Eigentlich ursprünglich, glaube ich, tatsächlich für kranke Leute.
Ja, mein Vater kauft die immer ab Anfang September, weil er sagt, dann sind die frisch. Also er hat sich anfangs sehr verweigert gegen diesen Trend, dass sie so früh im Kaufhaus waren, aber jetzt kauft er die immer ganz früh. Es gibt ja so Leute, ne? Wann stellt man Weihnachtsbaum auf, wann kauft man die Lebkuchen? Das
Aber
die Späten und die Frühen.
Als Nürnberger lasse ich ausrichten, der Fehler besteht ja schon daran, dass man sie im Kaufhaus kauft. Man muss bei einem Bäcker kaufen oder auch bestellen in Nürnberg, der die von Hand macht und richtig gut macht. Also.
Ja, nach Nürnberg fahren und beim Bäcker kaufen.
Kaufhauskram.
Mir habe in Hesse ja nichts gilt. Alle nach Nürnberg fahren. Ja, hätte ich jetzt auch Lust. Nürnberger Lebkuchen. Was bedeutet Freundschaft für dich?
Eine Freundschaft ist, wenn man mit den innersten Dingen, die einem innersten bewegen, sich begegnen kann und austauschen kann. Und dann muss es gar nicht bedeuten, dass der oder die andere da immer wahnsinnig viel dazu sagt, aber dass der andere die andere um diese Dinge weiß und dann eben auch sie teilt. Das ist der Kern, würde ich sagen, von Freundschaft.
Schön ausgedrückt, finde ich, mir sich mit dem Innersten begegnen können. Das gefällt mir. Letzte Frage, siebte Frage. Wie sieht ein ganz normaler Sonntag bei dir aus?
Ein ganz normaler Sonntag? Es gibt zwei Varianten. Es gibt den Kirchgangssonntag und es gibt den Nicht-Kirchgangssonntag. Und jetzt, ich beschreibe jetzt mal den letzteren, der besteht einfach darin, dass man keinen Wecker stellen muss und nicht raus muss, wenn man zu irgendeinem Zeitpunkt und sondern ganz in Ruhe vor allem sich erstmal in die Küche tasten und irgendwie ein Frühstück machen oder noch besser frühstücken gehen und dann einfach den ohne ein einziges Mal auf die Uhr zu schauen, den Tag so dann gar nicht vorbeiziehen, aber eben so einfach in einer Gegenwart sein, die nicht von der Uhr bestimmt ist.
Oh, was eine schöne Vorstellung, ja. Freue ich mich sofort aufs Wochenende.
Ja.
Dankeschön, das waren deine 7 Fragen. Jetzt kommen wir an das Eingemachte,
das Sache.
An das
ja.
Innerste. Mhm. Welche prägenden Erfahrungen aus deiner eigenen Arbeit haben denn dein Verständnis von Evangelikalismus und Rechtspopulismus besonders beeinflusst? Ich packe das jetzt mal zusammen, weil ich das Gefühl habe, dass wir, wenn wir über Evangelikalismus sprechen, mittlerweile oft Rechtspopulismus meinen oder populistisches meinen, obwohl das natürlich nicht ganz richtig ist, weil diese evangelikale Bewegung natürlich früher eingesetzt hat. Aber genau, deswegen, welche Erfahrungen hast du gemacht, die deine Arbeit und deine Gedanken dazu bestimmen?
Einschneidend war jetzt jüngst für mich tatsächlich der Mord an Charlie Kirk und die Resonanz, die er in Deutschland in vor allem Social-Media-Formaten, aber auch sonst auch in Zeitungen und irgendwie Artikeln, also sozusagen im öffentlichen medialen Diskurs, insbesondere in der evangelikalen Szene und in der vor allem politisch-rechtspopulistischen Szene gefunden hat und eben da in großem Gleichklang. Dazu muss ich auch sagen, also man muss das schon gut auseinanderhalten, sagen, Evangelikalismus ist nicht gleich Populismus, überhaupt nicht. An sich ist der Evangelikalismus ein sehr breites Phänomen. Auch in Deutschland gibt es eine breite, ein breites Feld von relativ liberalen, offenen, die sich dann zum Teil dann eher postevangelikal nennen, aber die auch nichts gegen historisch-kritische Exegese haben und die im Grunde auch relativ liberale sexualethische Vorstellungen und so haben, bis hin zu eben ganz jetzt theologisch rechten Fundamentalismus, gibt's alles. Und ich war aber eben, der Mord an Charlie Kirk war doch ein Augenöffner insofern, als ich doch in das für mich ungeahnten breite Leute zu diesen Menschen bekannt haben, in diesem Moment seiner Ermordung. Und er war einfach ein christlicher Rechtspopulist, sagen erster Kajüte. Er war ein echter christlich-politischer Scharfmacher, wobei das im Grunde schwer zu trennen war. Aber er war natürlich ein Teil der MAGA-Bewegung, hat wesentlichen Anteil an vor allem der zweiten Wahl von Donald Trump gehabt. Und es gibt Aussagen von ihm, die eben wirklich radikal sind. Es gibt in den USA, er war kein Neonazi, er war kein Rechtsextremer wie Nick Fuentes oder solche Leute, die ihn eher belächelt oder auch verachtet haben. Da gab es also innerhalb der rechten Szene, gibt es auch in den USA dann eine natürlich Konflikte und Konkurrenzen und so und positionelle Differenzen. Er war also sozusagen unter den Rechten, ja, gemäßigt würde ich nicht sagen, vielleicht sozusagen ungefähr in der Mitte unter den Rechten, aber eben deswegen ganz klar kein Konservativer, auch kein Rechtskonservativer mehr, sondern er war ein Rechtspopulist, der rhetorisch, seine rhetorische Begabung, ich würde fast schon Genie sagen, war wirklich hochbegabt, extrem schnell, konnte ja, Debatten extrem gut dominieren mit verschiedensten Mitteln. Und das hat er genutzt, um eben junge Menschen, insbesondere junge Männer, insbesondere an Colleges, für konservative, nein, eben rechtskonservative beziehungsweise populistische Ideen zu gewinnen, für die MAGA-Bewegung und ihre relativ radikalen politischen Lösungen zu gewinnen. Also dieser Rechtspopulist, der charmant war, der begabt war, charmant sein konnte jedenfalls, aber eben auch öffentliche Hinrichtungen für Pädophile gefordert hat mit der Guillotine. Also solche Dinge, das ist kein Konservativer mehr, sondern also das ist eine hochproblematische Figur gewesen. Und dass sich so viele von neokarismatischem Evangelikalismus über eben ja so einen relativ konservativen, so einen Mainstream-konservativen Evangelikalismus bis fundamentalistischen Christen, die sich wirklich da identifiziert haben, ihn glorifiziert haben zum Helden und Märtyrer der Meinungsfreiheit, so zum Beispiel jedenfalls der Sache nach bei Johannes Hartl, der katholischer oder katholikaler, charismatischer.
Ach, katholikaler, ist das ein Wort?
Katholikal ist ein Wort, ja. Interessant. Evangelikaler ist ja erstmal eine protestantische Bewegung, aber ein Katholik, der unter einem sozusagen bestimmte evangelikale Einschläge hat. Mhm. Also, und also Held der Meinungsfreiheit. Und das war jemanden, der ein Portal eröffnet hat, wo man Leute anzeigen konnte, wenn sie irgendwie liberale Meinungen an der Uni oder in der Schule vertreten haben, also die wirklich dazu eben bestimmte Shitstorms auf sie lenken und so. Also das war wirklich, also kein Held der Meinungsfreiheit, der hat die Meinungsfreiheit genutzt, die man ihm eingeräumt hat, und er hat ja im Grunde in vielem die gleichen Positionen wie Donald Trump oder auch Elon Musk mit ihren riesen Social-Media-Foren und Unternehmen vertreten. Also das war jetzt im Grunde nichts Heroisches, das zu vertreten, was er vertreten hat, sondern er hat da massive Unterstützung gehabt und ist auf einer bestimmten Welle geritten und hat eben zur Denunziation von anderen aufgerufen, von Andersdenkenden. Mhm. Das war kein Held der Meinungsfreiheit, aber das wurde immer wieder behauptet. Er wurde zum Märtyrer von Dialog und Debatte hochgechast. Ja, er hat Debatten geführt, aber das waren eben größtenteils Debatten, wo er stark rhetorisch dominiert hat, wo er seine Gegner unterbrochen hat, wo er krude Dinge erzählt hat, um das sein Gegenüber aus dem Konzept zu bringen. Also es ist wirklich Rhetorik der Dominanz, mit der er auch eben die Ideen, die rechtspopulistischen Ideen verbreiten wollte. Und das hatte nichts mit irgendwie Verständigung, sich Dialog, Verständigung irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner oder sowas kommen. Nein, es war einfach Recht zu behalten und die Wahrheit, wie man sie sieht, zu behaupten. Das war sein, also er war ein Held der Debatte, aber eben einer Debatte der Dominanz. Und dann wurde er auch eben von den Frommen auch noch zum Märtyrer des Glaubens stilisiert. Er war halt vor allem, wir wissen ja nach wie vor nicht genau die Motive des Mörders, ist offensichtlich kompliziert, aber es ist sehr fragwürdig, ob er überhaupt wegen seines Glaubens ermordet wurde, wahrscheinlich eher nicht. Und dann ist eben das auch eine Form von Glauben gewesen in dieser Verschränkung mit politischen Interessen, die auch einfach auch problematisch ist. Diese Debatten und diese absolute, der Unwille, sich auf die schwierigen oder problematischen Seiten dieses Aktivisten einzulassen, die totale Verweigerung gegenüber dieser, sagen wir, mindestens ambivalenten Sicht auf diese Person, weil man ihn so dringend glorifizieren und heroisieren wollte, das hat mir nochmal einige Seiten an zumindest einem bestimmten Teil des Evangelikalismus aufgezeigt, die ich so deutlich in dieser Dichte vorher nicht gesehen hatte.
Ich meine, in so einem Moment, wo jemand stirbt und dann auch ermordet wird, ist der Identifikationspunkt vielleicht auch von evangelikalen Menschen oder Menschen, die überhaupt sich mit ihm identifizieren, eher, oha, ich habe auch eine Meinung, die nicht mehrheitskonform ist. Und deswegen fühle ich mich jetzt auch mit angegriffen. Ne? Ob das ist dann, es gibt ja auch diesen Spruch, man darf nichts Schlechtes über die Toten sagen. Das ist dann in diesem Moment eine Verweigerung für die Debatte gibt, das finde ich noch fast ein bisschen logisch. Hm. Wahrscheinlich ist jetzt aber wichtig, im Nachhinein diese Auseinandersetzung sich anzugucken mit ihm, mit seinen Inhalten. Ja. Er ist So, also er wurde angegriffen für Dinge, die er gesagt hat, wahrscheinlich für seine gewaltvolle Kommunikation und dass es natürlich bestimmte Strömungen dann nutzen, um daraus für sich eine Märtyrergeschichte zu erzählen, ist auch interessant. Aber was denkst du, welchen Einfluss hat das denn? Weil ich habe dich ja nach einer prägenden Erfahrung dazu gefragt. Das heißt, es hörte sich jetzt so an, als bewertest du das schon recht stark, was da passiert ist. Meinst du, dass diese Charlie-Kirk-Sache hat, wird weiter Ausstrahlung haben und ist eine Welle, die sozusagen das Wasser schneller vorwärts peitscht jetzt?
Also prägend meinte ich zunächst mal erst um im Sinne, es hat sich etwas, es ist etwas sichtbar geworden, was ich so deutlich vorher nicht gesehen habe. Ob es weiter wirkt, ist eine offene Frage. Ich habe den Eindruck, jetzt in meiner Social Media, in meinem Konsum sozusagen und in meiner Beobachtung, es ist im Moment ist es schon wieder weg als Thema. Also es hat vielleicht 4, 6 Wochen gedauert, wo das sehr dominiert hat, aber im Grunde von nichts anderem die Rede. Aber jetzt in den letzten 2 Wochen ist es mir im Grunde kaum mehr begegnet. Da war ich jetzt vielleicht auch nicht so intensiv unterwegs. Aber ich habe eher den Eindruck, ja, vielleicht ist es auch einfach wieder weg. Vielleicht funktioniert auch diese Heroisierung hier nicht wirklich gut, weil ihn halt hier viele auch wirklich gar nicht kannten. Also es muss vielleicht vorher eine gewisse Identifikation auch schon da sein, damit das wirklich funktioniert. Bei vielen hier war das hier eine nachträgliche Identifikation. Oh, da ist ein evangelikaler, öffentliche evangelikale Stimme ermordet worden. Das ist ja ganz schlimm. Und dann identifiziere ich mich. Aber das war sozusagen nicht vorbereitet. Bei einigen schon. Einige haben ihn schon länger verfolgt und sich auch schon vorher mit ihm identifiziert. Bei denen ist es authentisch. Ob es bei ihnen, ob das jetzt hier die Debatte oder den Stil der Diskurse oder der Social-Media-Auftritte, ich glaube, es wird eher wieder verschwinden. Ist jetzt meine Einschätzung, aber ich bin selber gespannt.
Ja, also es gibt im christlichen Raum ja zum Beispiel sowas wie eine Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Rechtsextremismus und so. Wir haben ja als evangelische Kirche da auch eine tragische Geschichte hingelegt während des Zweiten Weltkriegs und auch vorher. Ich glaube, ich wurde da schon dieses Entjudungsinstitut gegründet, wo es jetzt ja auch zum Beispiel in Eisenach eine Ausstellung zu gibt. Und da sind, glaube ich, 12 der 20 Landeskirchen, aber damals waren es ja noch mehr mindestens involviert gewesen. Also wir haben da eine ziemlich miserable, tragische Geschichte. Was würdest du denn sagen, wenn wir heute von rechten ChristInnen sprechen? Sind wir in dieser Tradition, weil es neigt ja dazu vermischen, oder sprechen wir jetzt von was anderem? Was beobachtest du da in den vergangenen 5 Jahren vielleicht seit du diese Rolle hast, vielleicht aber auch schon vorher?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es ist zum einen, weil du jetzt ja auch das Entjudungsinstitut genannt hast, ist es die schwierige Frage der Rolle des Antisemitismus in der Szene. Und da habe ich die Beobachtungen, die mir immer manche Leute, also auch Kollegen, immer nicht so abnehmen. Aber wenn ich die Leute, die ich beobachte, da könnte ich keinen einzigen genuinen Antisemiten, glaube ich, nach meiner Einschätzung benennen. Sondern im Gegenteil, die meisten von denen sind extrem pro Israel und für das jüdische Volk. Aus bestimmten, gibt es auch evangelikale Traditionen, so einen evangelikalen Zionismus, dass eben Israel das auserwählte Volk ist und dass deswegen auch die Wiederkunft des Herrn kommt, wird im Heiligen Land in Jerusalem auf dem Zion passieren und so. Und deswegen hat er dann auch, Donald Trump hat ja dann auch die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt und so. Das sind alles so evangelikale, zionistische Traditionen und die gibt's hier auch. Das laute Thema hier ist nicht, was diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit angeht, ist nicht ihr Judenhass, sondern das ist, wenn dann, ist Islamfeindlichkeit. Und sozusagen, da dreht sich manches um. Da ist im Gegenteil so, wird eben auf den Antisemitismus des Islam, den es ja nun auch leider gibt, oder vieler Muslime, oder der hat eben auch im Islam eine lange Tradition. Und das ist ja auch, hat sich ja auch im Zuge des Terroranschlags in Israel, hat sich das ja auch hier sehr stark gezeigt, als ein deutsches Problem. Und das sind eben die christlichen Rechtspopulisten, häufig die eben da in diese Wunde besonders heftig ihren Finger legen und das auch nutzen, um eine gewisse generelle Muslimfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit damit auch zu belegen und zu begründen. Also ich habe den Eindruck, da hat sich tatsächlich eher was verdreht. Man kann natürlich sagen, dieser Form von Philosemitismus in der evangelikalen Welt hat auch ein seltsames Geschmäckle, weil manche ja dann doch davon ausgehen, dass sich Israel eben dann, wenn der Herr kommt, zu ihm noch bekehren wird oder bekehren muss und so. Das ist, glaube ich, auch umstritten in der Szene. Also auch das ist jetzt nicht völlig unproblematisch. Aber trotzdem ist es, glaube ich, in der christlichen Szene, die ich beobachte, ist Antisemitismus, wenn dann ein absolutes Nebenphänomen, Nebenaspekt, gar nichts Dominierendes. So, das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Und es ist ja auch eine andere Sache, kommt hinzu, auch die rechtspopulistische Partei, also insgesamt rechtspopulistische und in Teilen rechtsextremistische Partei in Deutschland, die Alternative für Deutschland, hat zwar auch viele von Funktionsträgern dort haben Kontakte in eine Neonazi-Szene. Das ist sehr gut belegt. Die allerwenigsten sind aber selber Neonazis, sondern sie sind rechtsextrem. Oder nicht mal das, sondern nur rechtspopulistisch. Das ist eine Mischung. Sondern es gibt eben in Deutschland eine Tradition der sogenannten neuen Rechten, seit den 60er Jahren schon, die sich eben dezidiert vom Nationalsozialismus losgesagt hat und distanziert hat und sich auf eine andere Tradition berufen hat, nämlich die sogenannte konservative Revolution, eine Strömung in der Weimarer Republik vor allem, eine konservative, auch rechtskonservative, würden die selber wahrscheinlich auch sagen, viele Adelige dabei, die Attentäter, Hitler-Attentäter, Stauffenberg und solche Leute, die eben einen Konservativismus, einen revolutionären vertreten haben, der aber eben nicht nationalsozialistisch war. Und auf diese Linie berufen die sich. Die ist natürlich konstruiert, es ist viel verflochtener. Die standen nicht alle dem Nationalsozialismus so fern, wie da immer getan wird. Aber trotzdem auch da, also man kann nicht sagen, alle Rechtspopulisten oder nicht mal alle Rechtsextremen sind eben Neonazis. Also von daher auch gibt es da sozusagen eine Zäsur oder einen Bruch in der Tradition schon auf dem Feld der Rechtsextremen und Rechtspopulisten. Und deswegen glaube ich, dass die Kontinuitätslinie jetzt irgendwie historisch, sehe ich relativ wenige Kontinuitätslinien, natürlich gewisse Motive, die eine Rolle spielen. Aber auch da könnte man jetzt denken, also ein zentrales Motiv ist Nationalismus, Alternative für Deutschland, da spielt es eine große Rolle bei der AfD. Und selbst da würde ich jetzt bei meinen von mir beobachteten Leuten sagen, dass das eher auch Nationalismus der Punkt einer von denen ist, irgendwie Nationalismus im Sinne von dem Überlegenheitsgestus, irgendeinem nationalen Chauvinismus oder einer irgendwie Sonderrolle, die eine deutsche Nation irgendwie von Gott erhalten hätte oder eine Sonderrolle in der Geschichte. Das gibt's vielleicht so, Institut für Staatspolitik, das ist inzwischen aufgelöst worden ist, also so ein Zentrum der neuen Rechten, die sich ja auch durchaus christlich verstehen. Es gibt in bestimmten Teilen des Rechtskatholizismus, also im evangelikalen, jüngeren Rechtspopulismus sehe ich das auch nicht als ein ganz treibendes Motiv. Es ist eine Mischlage, aber es gibt keine ganz starken Kontinuitäten, würde ich sagen.
Ja, um dann vielleicht mal in der Social-Media-Sprache zu sein. Ich glaube, ich hatte gelesen, dass es von Menschen, die christlich sind in Deutschland, man hat ja nicht Zahlen dann für Menschen, die evangelikal sind. Das sind, glaube ich, evangelikal, die sich dazu ordnen, schätzt man, glaube ich, 3% unter den ChristInnen in Deutschland, ne? Kann das sein? Kommt das hin? Nix so leicht. Ja, und davon ist ja wieder ein ganz geringer Prozentsatz, wo wir sagen würden, die empfinden wir vielleicht als rechtspopulistisch. Wenn du das jetzt so beschreibst, hört sich das für mich so an, als würden wir vielleicht in der eigenen Szene das Problem, ist das vielleicht zu viel, das als ein Problem zu bezeichnen? Oder warum würdest du sagen,
nee, es sind ist schon Menschen, ein Problem.
Warum, also, wieso? Was würdest du sagen?
Ein Problem.
Was ist das Problem genau?
Es gibt ein doppeltes Problem. Sozusagen eins für das Christentum und eins für die Gesellschaft. Also sagen wir mal so, ein ethisch-politisches Problem und ein religiöses Problem. Und bei all dem ist natürlich das erstmal festzustellen, dass manche von denen, obwohl es sehr wenige sind, eine sehr große Reichweite haben, die weit über das hinausreicht, was jetzt dem weit auch über die evangelikale Szene hinausreicht. Also es gibt ja wenige, die ganz, ganz groß sind, die dezidiert christlichen Content machen. Es gibt ein paar, die sehr viele Follower haben, zum Beispiel Milane Friesen, die hat aber viele Follower, weil sie Model ist. Und ab und zu haut sie dann irgendwie in so einen evangelikalen Satz raus und dann gibt es den Aufschrei des Erstaunens und so, aber das interessiert ja die ganzen Mode-Follower nicht. Sozusagen bei deren absoluter Nebenaspekt, man weiß, dass die evangelikal ist und ab und zu mal erregt sie dann Anstoß. Und die anderen, die größeren, die wirklich dezidiert christlichen Content machen, da ist auf der einen Seite eben Johannes Hartl, der ist groß, der hat irgendwie auf YouTube viele und auf Instagram viele, kann es gar nicht zusammen, 500.000 oder irgendwie sowas in der Größenordnung. Der ist nun schwer einzuordnen, bei dem bin ich nach wie vor unsicher, der ist jetzt auch sicher, der ist generell kein Rechtspopulist. Ich würde demnach tatsächlich auch eher noch als konservativ, also von der Gesamtposition her vielleicht als rechtskonservativ bezeichnen. Er haut ab und zu populistische Sachen raus. Da gab es einige Anlässe. Bei der Berufung von der Verfassungsrichterin Brosius Gersdorf zum Beispiel gab es einen Post, den ich populistisch fand. Und ich glaube, bei Kirk jetzt eben den einen, der ebenfalls überschnell und auch simplifizierend war. Also immer wieder mal gibt es so einzelne Sachen bei ihm, wo ich sage, ups, da ist er sozusagen.
Jetzt erzählst du mir gerade, wo du sagst, aber grundsätzlich sind die nicht so problematisch. Wer ist
genau,
denn problematisch?
Also da sage ich jetzt mal, der ist groß, aber der ist jetzt nicht bei den Schärfsten dabei. Und dann gibt's so Leute wie Liebe zur Bibel oder also Jasmin Friesen oder Jana Highholder, die haben so 90.000, wahrscheinlich bald 100.000 Follower auf Instagram. Ja, das ist schon was. Und dann gibt's den Ketzer der Neuzeit, der hat 300.000 oder so und noch viele auf YouTube. Der ist wirklich groß und der ist auch wirklich ein Rechtspopulist. Dann gibt's noch Peter Hane, der vielleicht für manche etwas überraschend ist, in dem Kontext ihn zu nennen, aber der ist meines Erachtens der bedeutendste christliche Rechtspopulist, den wir im Moment haben, auch der einflussreichste, auch bei Jugendlichen erstaunlicherweise, weil dessen Clips oder dessen Videos, die man im Internet findet, von irgendwelchen Predigten oder Auftritten, das bin ich gerade rausgekommen.
Da hat es bei dir gepiepst hinten im Hintergrund. Achso, da war das deine Tür.
Das war die Klingel, aber da kann ich jetzt nicht drauf eingehen.
Also Peter Hane ist der Größte.
Peter Hane, weil sein Content von rechtspopulistischen YouTubern vor allem nochmal verwertet wird, also vielfach verwertet wird. Die Schnipseln.
Weil er für die so kluge Sachen sagt.
Genau, weil er für die so kluge Sachen sagt und weil er so seriös ist, ist ein seriöser Name, er ist ein großer Name.
Der war beim
Name.
ZDF früher, ne?
Der war beim ZDF, ja. Der war heute beim Heute-Journal oder bei Deutsche Sendung, der war des Hauptstadtstudios, also wirklich ein seriöser Journalist einst gewesen. Jetzt ist er der führende christliche Rechtspopulist und ist eine ideale Brücke, weil er mit dieser Seriosität sozusagen, der ehemaligen Seriosität, die er leider völlig eingebüßt hat, aber mit der geht er hausieren und finden auch irgendwie 18-Jährige, 20-Jährige irgendwie großartig. Der große Peter Hane hat jetzt wieder mal da die Sau rausgelassen. So. Und also bei denen ist klar, das ist beim Ketzer der Neuzeit, da muss man hinzufügen, er hat jetzt so eine Ansage gemacht, dass er jetzt weniger politisch oder keinen politischen Content mehr machen will, sondern nur noch christlichen Content. Warten wir es mal ab. Das hat er im Zusammenhang seines neu gestarteten Podcasts gemacht. Und wer waren die beiden Ersten im Podcast unter dem Motto, jetzt mal über Christentum sprechen, über den Glauben sprechen? Wer waren die beiden ersten Gäste? Der erste war Peter Hane. Also man hat einen christlichen Rechtspopulisten, den christlichen Rechtspopulisten, also hofiert 3 Stunden lang. Und der zweite war Tobias Riemenschneider, ein fundamentalistischer Pastor, der neulich bei den Christen der AfD einen ziemlich unsäglichen Vortrag gehalten hat. Also der auch eine ganz stark eben rechtspopulistische Seite hat.
Wer sich dazu interessiert, kann zum Beispiel auch bei der EZW, da gibt es auch bei dir auf der Seite Artikel dazu, ne? Ist, glaube ich, der jüngste gerade, ja.
Also, von daher bin ich da noch nicht so ganz sicher, ob er erst lassen kann mit dem Rechtspopulismus. Die beiden gehören meines Erachtens, sind deswegen definitiv politisch bedeutsam und aus meiner Sicht problematisch, weil sie zum Vorfeld der AfD gehören. Also sprich vom metapolitischen Vorfeld, das heißt, die machen nicht im Namen der Partei offiziell Arbeit, aber sie schüren Stimmungen, setzen Themen, die alle einzahlen auf Wahlerfolge der AfD. Und das sind die beiden, insbesondere Peter Hane, wirklich eine Größe, die ich natürlich nicht beziffern kann. Aber der ist durch die ostdeutschen Lande getingelt, im Landtagswahlkampf hat sich aus sozusagen dem Dunstkreis der AfD einladen lassen, hat sich da auf den Marktplatz gestellt und im Grunde, der hat nicht gesagt, wählt die AfD, aber jeder wusste, dass er meint, wählt die AfD.
Und bringt Peter Hane jetzt das Christentum in den Osten? Über die AfD?
Und mit dem Bewusstsein tut er das nämlich auch. Nebenbei bringt er den ganzen atheistisch Sozialisierten auch noch das Evangelium. Das ist genau sein Selbstbewusstsein.
Toll. Ja, Missionar.
Ja, da kommt immer auch nochmal ein Jesuswort sozusagen. Der hat keine Brandmauern. Jesus kannte keine Brandmauern, er hat alle, kommt her zu mir, alle, die im Mystik umgeladen, alle, ob wie AfD-Wähler oder nicht, ob West, ob Ost, so. Und dann sagt er, die Kirchen machen das alles falsch, die machen Brandmauern, weil sie AfD-Wähler verunglimpfen, aber ich hier als eigentliche Christentum steht hier auf der Bühne.
Sollen wir uns fürchten, Martin? Müssen wir uns fürchten?
Also als ich vor 4, 5 Jahren anfing, mich mit dem Zeug zu beschäftigen, dachte ich mir, oh, interessant, aber totales Randthema. Mhm. Es ist total randständig, also gerade so. Da gab es so ein Band, rechtes Christentum, von so Leuten auch von der AfD und vom Institut für Staatspolitik und identitären Bewegungen so aus dem Dunstkreis, also wirklich aus der neuen Rechten. Und die haben so Aufsätze geschrieben über das Christentum und warum sie sich als christlich verstehen. Ja, ist interessant, abwegig, aber ein Randphänomen. Und es hat sich eben leider ziemlich schnell dieser Eindruck verändert. Er hat sich insbesondere verändert, das gerade ja schon erwähnt, als ich merkte, wie groß Peter Hane ist. Mhm. Dachte ich mir, wow, das habe ich erst nicht gecheckt.
Wo ist der besonders groß? Auf YouTube?
Also ja, das ist auf YouTube sehr groß. Eben auch gar nicht auf eigenes Betreiben, sondern irgendwelche Freunde von dem nehmen immer diese Videos auf und veröffentlichen die und dann wird das 100-fach weiterverwertet. Und deswegen ist der so groß. Ja, und als ich das merkte, dachte ich mir, ja, es ist echt ein Faktor, es ist ein politischer Faktor, es ist ein Wahlfaktor. Also es unterstützt jedenfalls die Stimmungen, die so populistischen Stimmungen, Krisenstimmungen, Dekadenzstimmungen, Kränkungsgefühle, das wird alles angeheizt, Wut, Empörung, auch Nostalgie, ist früher irgendwie, als Peter Hane noch ZDF-Journalist war, da war irgendwie alles noch gut.
Okay. Peter Hane beherrscht oder seine Freunde beherrschen Social Media und die Gefühle, die man dafür braucht, all die negativen, würdest du sagen, und deswegen ist es schon eine Gefahr, was die Beeinflussung über Social Media angeht.
Das bestärkt Tendenzen, die wir allgemein haben. Mhm. Da werden dann fast Sachen von News geteilt oder News. Peter Hahn ist dann bei der Weltwoche, das ist ja auch, und bei der Jungen Freiheit und bei diesen ganzen Organen, das gibt so, da gibt so einer verstärkt den anderen. Und es hat sich eben inzwischen, seit 2014, 15, hat sich eben die AfD als eine populistische Kraft im Land etabliert, die das Regieren überall schwieriger macht, die manche Politik erschwert und es droht immer, ja auch im nächsten Jahr in Sachsen-Anhalt, es droht die erste absolute Mehrheit. Das muss nicht kommen, das kann man gut verhindern, vielleicht überschätzt man das auch, vielleicht wollen die Leute im Letzten dann doch nicht, dass die Immigranten, die sie im Krankenhaus verpflegen, das Land verlassen. Das weiß man nicht, aber es ist eben, der Rechtspopulismus ist ein Problem in Deutschland, das unsere ganzen anderen Probleme nochmal verstärkt.
Dinge vielleicht auch überdeckt, die eigentlich angegangen werden müssen. Also Sie haben mit Peter Hane den besten Storyteller, den Sie haben können, um ein Feindbild aufzubauen. Ne? Würdest du jetzt wahrscheinlich, so hört sich das jetzt für mich an, wenn du das so beschreibst, ja, weil er Narrativ verstärkt, was dann weitergetragen wird.
Verschiedene Feindbilder, die da in der Szene sind, die Eliten, klassisch populistisches Feindbild, die Eliten in Berlin, die linksgrünen Eliten generell, die irgendwie viel Geld haben und sich irgendwie Klimaschutz leisten können. Es sind die Westler, er ist ja selber aus Westfalen, wenn ich das recht weiß, also er selber aus dem Westen, aber spielt trotzdem mit diesen anti-westlichen Ressentiments aus dem Osten. Was gibt's noch für Feindbilder? Den Islam, die islamischen Messermörder und Vergewaltiger so. Damit spielt er auch sozusagen, wir müssen Angst haben müssen, dass irgendwie demnächst irgendwie der rote Halbmond überall weht und so. Überfremdungsängste wohlgemerkt bei einem Bevölkerungsanteil von vermutlich 6-8%, den wir im Moment haben, von Muslimen in Deutschland. Also es wird immer auch übertrieben, überzogen, vereinfacht und so. Aber das heizt Stimmungen an und mobilisiert Leute. Dies ist nur noch AfD zu wählen. Ja, also deswegen ist es ein politisches Problem. Ich wollte aber auch noch ein religiöses Problem benennen, dass natürlich diese Stimmen auch, ja, auch so relativ charmante Frauen, Jana Heyolder, Jasmin Neubauer, Annie Friesen inzwischen, dass die natürlich auch ein Bild von Christentum prägen. Dass deren fundamentalistisches Christentum, ich glaube, man kann es wirklich bei ihnen in einem genuinen spezifischen Sinne sagen, dass sie ein fundamentalistisches Christentum vertreten, also die Wortbedeutung der von Gott Wort für Wort inspirierten Schrift, muss alles direkt ins jetzige Leben übertragen werden. Deswegen muss man Homosexualität ablehnen, deswegen muss man diese ganzen Queer-Themen, übrigens auch ein Lieblingsfeindbild von Peter Hane, Transgender und Gender-Sachen, ist klar.
Ja, ist nicht so, wie Gott uns geschaffen hat. Ne?
Ja, genau. Die ganzen göttlichen Ordnungen sind damit, er schuf sie als Mann und Frau, wo ist davon divers? Die Rede nirgendwo, also kannst du es nicht geben.
Und die Synagoge des Teufels, die EKD des Satans, die sagt auch noch, ist auch noch so genderqueer-freundlich.
Ja, genau, die unterstützt das ja alles. Genau, Jid ist natürlich da auch ein Feindbild bei den Social-Media-Leuten. Und deswegen wird ein Bild von Christentum vertreten. Da geht es sozusagen im Grunde nur noch um Purity Culture und diese ganzen sexualethischen Fragen. Und es ist eben ein fundamentalistisches Christentum, das ich für völlig unmöglich und nicht unmöglich in der Durchführung, unwahrhaftig, unredlich, für ziemlich abstrus halte. Und das, das ist das öffentliche Bild von Christentum, das bestimmte Leute vermittelt bekommen, die eben womöglich gar keinen Kontakt mehr zur Kirche haben, um da ein anderes Christentum kennenzulernen.
Ich fühle mich natürlich durch solche Menschen nicht vertreten als Christin. Ist das ein Schmerz bei dir? Hat das was gemacht mit deinem persönlichen Glauben, mit deinem persönlichen Christlichsein, dass du dich damit beschäftigst und dich dann auch fragst, also ne, wie werden wir denn da dargestellt als Christinnen und Christen?
Das ist so eine schleichende Sache, die mir tatsächlich manchmal sogar ein bisschen Sorgen macht. Denn wenn man sich diese Form von Christentum die ganze Zeit anguckt, dann kommt einem das Christentum auch als eine ziemlich krude Sache vor. Und ich weiß ja nun theoretisch, dass es was anderes auch noch gibt und vertrete das selber. Aber dieses Bild, also sozusagen, das ist im Grunde das wirklich Abstruse. Selbst ich jetzt als ein Vertreter eines dezidiert liberalen Christentums, mich tangiert das tatsächlich. Diese Bilder, bleibt mir mit eurer Bibel vom Leib. Also es gibt wirklich sozusagen aversive Gegenreaktionen, und dann es gibt Momente, da habe ich keine Lust mehr auf Christentum.
Da kannst du dann die Humanisten gut verstehen, ne?
Ja, und es ist auch oft so im Gespräch mit Humanisten, dass ich sage, sie wissen gar nicht, wie gut ich sie verstehen kann. Und sage zu denen auch immer, ja, dass ihr immer noch gegen die Kirchen feuert, ist im Grunde ein Anachronismus, ist im Grunde von gestern. Denn wir haben eigentlich einen gemeinsamen Gegner, das ist der Fundamentalismus. Und wenn ihr die Kirchen schwächt, stärkt ihr den Fundamentalismus, weil die Kirchen große, sozusagen Liberalisierungsagenturen von Religion sind. Wenn die schwächer werden, werden fundamentalistische Kräfte sozusagen fast automatisch stärker. Ihr müsst euch entscheiden, gegen wen ihr euch engagiert.
Wirst du gehört, Martin?
Nein.
In dieser Szene? Nein. Schade.
Nein. Nee, da ist mir neulich in einem Gespräch mit einer sehr freundlichen Vertreterin des Bundes für Geistesfreiheit, das ist mir so klar geworden. Die dann tatsächlich auch ein bisschen, die wurde so ein bisschen nachdenklich, hatte ich den Eindruck. Aber dieser im Grunde Traditionalismus der humanistischen Szene. Alles, was die erzählt hatte, die hatte selber so eine Biografie, katholisch aufgewachsen, da auch eine relativ restriktive Form von Christentum erlebt und auch eine Form. Die waren alle nicht in der Lage, ihre Fragen zu beantworten, irgendwie im Grunde relativ tump, wenn man so will. Und die ist dann erst evangelisch geworden und da hat sie dann auch keine anständigen Antworten bekommen, dann ist sie raus. Und hat dann noch als auch Immigrantin aus den entsprechenden katholischen und auch wahrscheinlich pietistisch-evangelischen Kreisen in Württemberg auch noch hässliche Dinge erlebt und erfahren. Also das ist total nachvollziehbar, dass diese Frau mit ihrer Geschichte vom Christentum nichts mehr wissen will. Das konnte ich extrem gut nachvollziehen. Aber diese Biografien gibt es im Grunde so, die Frau ist 60 oder so. Die gibt es jetzt noch. Aber die wird es in 20 Jahren nicht mehr geben, weil wir dieses restriktive Form von kirchlichem Christentum in Deutschland im Grunde nicht mehr haben.
Zumindest nicht in den Landeskirchen unbedingt, ne?
Genau.
Weil es ist dieser Tage ja sehr viel von geistlichem Missbrauch die Rede. Ich glaube, das ist jetzt so nach der sexualisierten Gewalt, die wir in der Kirche jetzt gerade aufarbeiten, ein Thema auch noch, was ja oft mit geistlichem Missbrauch auch einherging oder auch der geistliche Missbrauch getrennt davon. Das heißt, deswegen ist das Thema an sich noch virulent. Und das ist wahrscheinlich das Bild, wo du dann sagst, okay, jetzt verstehe ich euch auch. Also, weil diese populistische Art oder dieses biblizistische und dieses Feindbilder aufbauen.
Biblizistisch erstmal, ja.
Ja. Und dieses stelle deinen ganzen Willen gegen den Satan, der ja an allen anderen drin ist, die nicht absolut Jesusgläubig sind und biblizistisch sind.
Dieser ganze Dualismus, dort da die böse, gottlose Welt und die ist immer gefährlich und die will dann immer verführen und da ist auch der Satan und da sind Dämonen im Zweifelsfall und hier ist der kleine Kreis der wahrhaft Frommen. Das ist so beklemmend, wenn man da Geschichten hört von Leuten, die da raus wollen oder rausgegangen sind. Mhm. Ich habe sowas ja glücklicherweise nie so erlebt, aber ja, es gibt eben Christentum als ein restriktives und missbräuchliches System, gibt es absolut. Ich glaube inzwischen, und das gibt es und gab es auch in Landeskirchen, in bestimmten Ecken oder in welcher Breite, ist schwer zu sagen. Und es gibt es in Freikirchen, nicht in allen, und die sind auch das ein breites Spektrum und sehr unterschiedliche Kulturen jeweils. Aber es gibt eben auch in bestimmten fundamentalistisch-biblizistischen, insbesondere Freikirchen, eben diesen Hang zur Restriktion, zur Gesetzlichkeit. Du musst eben Purity leben, du musst Reinheit leben. Und wenn du es nicht tust, dann ist die mildeste Sanktion, dass du keine Leitungsfunktion in der Gemeinde mehr haben darfst oder dass du nicht mehr auf der Bühne singen darfst, wenn du irgendwie mit deinem Freund zusammenwohnst. Oder es gibt dann auch schärfere Druckmittel. Ja.
Was können wir denn als evangelische Kirche, als Christinnen in der evangelischen Landeskirche und als liberale ChristInnen, wie können wir auf diese Entwicklung reagieren?
Bevor ich auf diese Frage antworte, noch etwas Unangenehmes sagen, denn ich denke, natürlich muss man sich auch dessen bewusst sein, dass einer der Gründe für dieses Entstehen dieses christlichen Rechtspopulismus auch ein Linksruck in der Kirche ist. Was die Linksruck nennen, Liberalisierung würde ich es nennen, das hat tatsächlich stattgefunden. Das hat in der Gesellschaft generell stattgefunden und es hat in den Kirchen stattgefunden, und zwar anders jeweils, aber eigentlich in beiden Kirchen. Die evangelische Kirche in Deutschland ist zu einem sehr großen Teil relativ liberal in sozialethischen, überhaupt ethischen Fragen, in theologischen Fragen, so teils.
Und was ist daran das Unangenehme, was du jetzt sagst?
Das zunächst mal, dass man verstehen muss, dass der Rechtsruck von bestimmten Leuten, die eigentlich zunächst mal ein konservatives Christentum vertreten haben, Evangelikale, der ist durch diesen Linksruck auch mitbedingt. Es ist eine Gegenreaktion.
Also es ist wie die Kirche, die als Partei nicht mehr die konservativen Positionen vertritt und dadurch die Leute sozusagen wegtreibt.
Die Leute fühlen sich marginalisiert, nicht mehr vertreten, nicht mehr repräsentiert und eben, und das kommt dazu, oft auch provoziert mit ihren konservativen Positionen. Und, also provoziert und eben oft auch diffamiert. Und das findet auch alles statt.
Nicht mehr zugehörig, ne? Dadurch natürlich.
Ja. Genau, und viele werden auch sehr schnell, also wenn man eine konservative Position vertritt, dann wird man eben von vielen auch schnell als rechts gelabelt. Obwohl es erstmal, würde ich sagen, naja, das ist ein konservatives Christentum. So, und das hätte tatsächlich in den 80er Jahren hätte da keiner. Jetzt überhaupt gar keinem aufgefallen, weil es irgendwie noch relativ normal war. Inzwischen gibt es eben einen starken, ich sage jetzt mal in diesem Schema, einen Strom in der Kirche, der das dann auch zum Teil skandalisiert oder auf jeden Fall als problematisch oder irgendwie so bezeichnet. Und da entstehen Marginalisierungsgefühle, sind entstanden, haben sich verfestigt und die führen zu einer Gegenreaktion, auch zu einer aggressiven, zu diesem populistischen Zuspitzen und so. Zu so einer, was ich nenne das, ist sozusagen Konservativismus in einer Kulturkampfstellung oder in einer Kulturkampferhitzung. Die Leute fühlen sich marginalisiert und gehen sozusagen in eine Opposition oder manchmal auch in eine aggressive Gegenangriffsstellung. So. Das sind sozusagen verkoppelte Phänomene. Das ist nicht da nur der eine Bereich, diese bösen Rechten, die sind aus irgendeinem abstrusen Grund, vertreten die diese abstruse Position, sondern nein, es ist komplizierter. Sie sind verkoppelt mit einem bestimmten Linksdrift oder Liberalisierungsvollzügen in der Gesellschaft und in den Kirchen. Und das ist eine Gegenreaktion, weil sie eben, biblizistisches Christentum gibt es einfach, da gibt es die Bibel oder traditionalistisches auf katholischer Seite, sagen, es gibt eben jetzt hier das Dogma katholisch oder Bibel evangelisch, da gibt es diese Bibelstellen. Ich kann nicht einfach sagen, dass eine Ehe von zwei Männern oder zwei Frauen okay ist. Sondern das kriegen die nicht fertig, weil für sie ist das, damit würden sie damit ihre Bibeltreue ihres Christentums aufgeben.
Ja, und das ist mir fremd,
das muss man zunächst mal verstehen. Und ich würde sogar sagen, ja, ich glaube, man muss es tolerieren, dass Leute das so sehen, dass Leute Bibeltreue, so eine Form Verständnis von Bibeltreue haben. Die wird es immer geben. Und ich glaube, deswegen habe ich im Grunde auch, wir brauchen mehr Toleranz für Konservative, denn wenn wir die nicht aufbringen, treiben wir sie nach rechts. Auch weil sie sich marginalisiert fühlen.
Was bedeutet das? Weil ich vermute, dass das ja auch aus institutionellen Entscheidungen heraus so betrachtet wird, ne? Dass man sagt, die Kirche ist links-grün versifft, also auch unsere evangelischen Publizistik. Wir bekommen, weil bei evangelisch.de früher bekamen wir auch häufiger dieses, ihr seid alle links-grün versifft. Das ist so dieses, ne, ja, klar, wie wir beschrieben worden sind. Das heißt nur, ich frage mich gerade, wenn wir, weil das ist, erinnert mich ja natürlich sehr an die Politik. Also, und wenn die CDU die Position von der AfD noch toppt, das funktioniert schon mal nicht, um die Konservativen zurückzuholen. Sondern auch damit macht man die Konservativen stärker. Was ist das, was eine evangelische Kirche machen kann?
Die Konservativen stärker machen, solider Konservativismus politisch und von mir aus, obwohl ich ihn nicht teile, von mir aus auch theologisch, religiös, ist völlig in Ordnung. Also Leute dürfen konservative Christen sein. Das finde ich
ja,
nicht schlimm.
Aber genau, und wie weit ist es in Ordnung? Weil wenn du dann zum Beispiel wieder, weil das oft der Stein des Anstoßes sind dann ja, dass Feindbilder geschaffen werden bei Menschen, die wieder auch eine Minorität sind in dem Sinne, dass sie nicht der Norm entsprechen, wie sie gesellschaftlich gelebt wird und in allen möglichen Bereichen Nachteile haben. Ne? Weil da sind wir jetzt wieder, weil wir zum Beispiel Transgender-Personen haben oder queere Menschen, also sind wir in diesem queeren Thema wieder drin.
Genau. Und das, also ich beschreibe zunächst mal ein Dilemma, in dem man sich aber sozusagen selber nicht einfach rausnehmen kann. Und das Dilemma besteht darin, dass inzwischen ja auch im Grunde die Fronten so verfestigt sind. Ich habe neulich ein Interview gegeben im ZDF und dann habe ich mir gar nicht vorher überlegt. Ich mache das manchmal, mach ich es nicht, bin da ganz inkonsequent. Ich habe aber gegendert. Und dann war in den Kommentaren so was geschrieben, der Typ gendert, dem braucht man gar nicht zuhören. So. Also der ist ja, der vertritt offensichtlich irgendeine ideologische Agenda. Und ich habe wirklich beim Gendern keine ideologische Agenda. Ich finde es ziemlich, ist mir ziemlich wurscht. Ich finde es manchmal unschön und manchmal finde ich es auch wichtig, dass Minderheiten da sprachlich irgendwie mitrepräsentiert werden. Und manchmal denke ich mir, naja, diese Sprache, meine Sensibilität wird die Wirklichkeit doch nicht verändern. Also ich bin da changierend, ich habe da keine Agenda. Aber es ist einfach ein Triggerpunkt und zack, sind die Gräben da und man kann im Grunde gar nicht mehr miteinander sprechen und man wird nicht mehr angehört. Und in dieser Situation der Polarisierung sind wir reingeraten. Und da ist es so, dass die Repräsentation von bestimmten Minderheiten, also zum Beispiel Queer-Personen, die ich wichtig finde, weil es eine Minderheit ist, die irgendwie zu uns gehört, die sollen gehört werden und die sollen mehr Aufmerksamkeit und ihre vor allem Diskriminierungserfahrungen, das soll alles thematisiert werden können. Und gleichzeitig ist es völlig klar, provozieren diese Stimmen die entsprechenden Gegenreaktionen. Rechtspopulistischen Gegenpositionen auf der anderen Seite. Dagegen kann man im Grunde nichts machen. Deswegen soll man nicht aufhören, queeren Personen eine Stimme zu geben.
Genau, sonst kommen wir wieder in diese Rockdiskussion. Genau. Ne? Dein Rock ist zu kurz, zieh doch mal was Langes an. Würde auch.
Ich denke schon, dass es manchmal bei manchen Verlautbarungen man sich überlegen kann, ist es jetzt, braucht es diese Provokation oder braucht es die nicht? Also ein bisschen mitdenken, was dann in Tichys Einblick steht oder in der jungen Freiheit oder so. Ein bisschen mitdenken und das dann sagen, ja, und trotzdem.
Ja, gut, da müsste man zielgruppengerecht kommunizieren jeweils. Und andererseits ist das ja nicht eine Provokation, sondern eine Inklusion auf unserer Seite.
Die Inklusion mitdenken. Wirkt auf eine bestimmte vorgeprägte Bevölkerungsschicht als eine Provokation. Weil sie sagen, ja, die Kirche wieder hat ja alles vergessen, was in der Bibel steht. So. Aus diesem Dilemma kommen wir nicht mehr raus. Ich weiß nicht, wie wir aus dieser Polarisierung rauskommen sollen, um vernünftig miteinander zu sprechen. Deswegen ist meine persönliche Konsequenz, die ich daraus ziehe, ist, ich versuche möglichst sachlich nüchtern die Dinge zu beschreiben. Und eben auch kritisch zu beschreiben. Ist ja, glaube ich, auch deutlich geworden, dass ich vieles nicht teile. Aber eben auch nicht, ich versuche, mich jetzt an so Polarisierungsdiskursen jetzt möglichst nicht zu beteiligen. Das ging mir auch nicht immer, manchmal bin ich wahrscheinlich auch, verwende ich irgendwelche polarisierenden Formulierungen, das darf auch ab und an mal sein. Aber ich versuche es ein bisschen sozusagen entzaubern.
Ja, um die Tür offen zu lassen.
Die Tür offen lassen, entzaubern. Ich würde auch sagen, passiert es nicht so oft. Ich würde aber auch mit den Leuten reden, nicht unbedingt öffentlich, also jedenfalls nicht mit Prominenten, aber durchaus auch miteinander reden und mal zuhören und so. Und also irgendwie versuchen, so Gesprächsfäden offen zu halten.
Ich frage mich manchmal, weißt du, ob unsere Polarisierung, das Narrativ der Polarisierung viel größer ist, als es tatsächlich ist. Mit den 3% der Evangelikalen oder Freikirchlichen wollte ich vorhin darauf hinaus, dass wiederum da ein ganz geringer Prozentzahl sich provozieren lässt. In Social Media sagen wir, ne, das, der Trollanteil, wie wir so vorhin nannten, ist ja auch ein ganz geringer, der aber sehr laut ist. Also ob nicht die Polarisierung letztlich doch geringer ist als die Geschichte drumherum. Also und dennoch ist die Geschichte natürlich das Große, weil sie ein Futter ist für eine Identifikation oder einen Anknüpfungspunkt, an dem Menschen sich dann wieder festhalten, die vielleicht auch leicht beeinflussbar sind oder ihre Meinung dann weitergeben, ne, über Vertrauensbasis und nicht über Quellenstudium. Hm. Die wenigsten machen ja ganz ausführliches Quellenstudium, wenn sie Dinge lesen, sondern wir bilden uns unsere Meinung oft über Hörensagen. Und dass dann solche Geschichten natürlich verfangen und dass das Problematische ist am Populismus natürlich insgesamt. Und da ist die Frage deswegen, gibt es irgendwas, wo du sagst, damit könnten wir jetzt mal anfangen, als liberale ChristInnen, jetzt zum Beispiel in Social Media, womit könnten wir anfangen, um etwas entgegenzusetzen oder die Tür eben ein Spaltbreit offen zu lassen?
Vielleicht mit Leuten an der Schwelle reden. Mhm. Solche Formate. Also Leute, die jetzt noch nicht total im Kulturkampfgraben sitzen, sondern die konservativ sind, aber die noch sprachfähig sind. Mit Peter Hanebach, glaube ich, braucht man nicht mehr reden. Der kann nur noch feuern.
Ja.
Sozusagen meine Einschätzung nach, vielleicht würde er mich eines Besseren belehren, eine Begegnung, eine persönliche, aber ich, so nachdem ich ihn einschätze, der kann nicht mehr raus aus seinem Kampf.
Ja, mit dem müssen wir nicht anfangen, genau, okay. Fangen wir mal im Kleinen an bei uns jeweils.
Genau, aber so Konservative, die nicht verbohrt sind, mit denen über diese Dinge sprechen. Sie sprechen ja Gendern zum Beispiel. Ja, es ist vielleicht ein Dilemma, aber es ist eben doch eigentlich ein humanitärer Versuch, Leute einzubinden, die sonst eben exkludiert werden. Ist das jetzt so verwerflich? Oder wo wird es ideologisch? Also so, mir fällt im Grunde auch nichts Besseres ein, aufklären, die auch die populistischen Mechanismen entzaubern und mit den Leuten reden, mit denen man noch reden kann. Mhm. Und die Aufklärung ist das Wichtige, dass die Leute halt auch die ganzen rhetorischen Mechanismen durchschauen, dann ist es ja irgendwie auch schal. Also wenn man bei Peter Hane reden gehört hat, dann denkt man immer noch, ja, der Mann ist wirklich gut, aber es ist irgendwie auch ein Maß an Unredlichkeit, das schwer erträglich ist. So, ja, aufklären und reden. Und da bin ich, das ist auch wieder ein Dilemma. Ich finde ja auch, ich versuche das manchmal durchaus auch in Social Media einfach mal widersprechen. Oder vor allem nachfragen. Kommt irgendwas, wird irgendwas rausgehauen, dann fragt man nach, wie meinst du das? Dann kommt entweder nichts. Oder man kann die Leute auch in Verlegenheit bringen, weil es einfach nur Phrasen sind. Und ich glaube, dass die stillen Mitlesenden, manchmal kriegt man dann ja auch in erstaunlichen Kontexten ein Herzchen für die provokante Nachfrage. Für die ist es schon ganz gut zu merken, dass das jetzt nicht die einfache Wahrheit ist. Wenn da jemand steht und sagt, ich habe die Wahrheit, und dann sag doch mal, was ist denn die Wahrheit? Also ein bisschen
also die
Luft rauslassen.
Ja, mit dem Fragenstellen, das finde ich auch eine ganz gute Methode. Und wenn man es dann auch noch ernst meint, ne, wie du gesagt hast, sich unterhalten an der Schwelle, dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Weg, mehr nachzufragen. Wie meinst du es denn eigentlich? Finde ich eigentlich ganz schön. Und jetzt würde ich gerne dir noch, Dankeschön dafür, jetzt habe ich noch zwei Fragen, die alle unsere Gäste bekommen. Die bekommst du jetzt auch. Die erste davon ist, wenn du eine Bühne hättest und dir dein Publikum und dein Thema frei aussuchen dürftest, worüber würdest du gerne vor wem sprechen?
Ui. Also mein Herzensthema sozusagen ist ja tatsächlich, mein theologisches Herzensthema ist eigentlich Möglichkeiten und Probleme liberaler Frömmigkeit. Also wie geht unter liberalen, aufgeklärten Bedingungen fromm sein? Aber was suche ich mir da für ein Publikum aus? Das habe ich bisschen nur vor Fachpublikum vorgetragen. Ja, Interessierte, ein schönes, großes.
Vielleicht für die ganze evangelikale Szene und die ganze.
Nee, ich mache einen.
Wie geht fromm sein liberal?
Und einmal auf dem Kirchentag auf dem größten Podium. Genau.
Eröffnungsgottesdienst. Ja. Sehr schön, danke schön. Die zweite Frage: Was ist digitale Kirche für dich? Da rückt er sich die Brille zurecht erstmal.
Es ist natürlich der Witz am Digitalen, so wie ich es wahrnehme, dass da unter digitaler Kirche irgendwie ein ganz wolkiges Netzwerk von Individuen gemeint ist. Also der normale User, die normale Userin, die irgendwie auf irgendwie christlichen Content stößt, fragt gar nicht danach, ob die jetzt kirchlich sind oder nicht, sondern die fragen halt, was haben die zu sagen. Und ein ganz diffuses, also digitale Kirche ist im Grunde, ja, völlig tatsächlich überdenominational, überinstitutionell, sondern es ist ein Netzwerk von eine Wolke. Ja. Und da gibt es eben dunkle Stellen, hellere Stellen an dieser Wolke. Und die Kirche als Institution hat da im Grunde sehr wenig zu melden.
Ja, das lasse ich mal so stehen. Dankeschön. Dankeschön, dass du heute da warst. Das war der Yid-Podcast mit Martin Fritz.
Ich bedanke mich fürs Gespräch.
Schaut doch gerne in die Shownotes, da verlinke ich auch die Artikel, die du schreibst, also deine EZW-Seite werde ich da verlinken. Und magst du noch was wir da verlinken sollen, wo die Leute sich gerne nochmal vertiefen können?
Oh, ich habe einen langen Artikel eben zu dieser Kirk-Resonanz in Deutschland geschrieben und ich habe einen langen Artikel zum Podcast von Jana Heiholder und Jasmin Friesen geschrieben. Mhm. Das sind so meine großen Beiträge zum Thema.
Aber alles klar, die kommen dann direkt in die Shownotes, dann nochmal deine allgemeine Seite. So, und wenn ihr
natürlich Instagram, folgt mir auf Instagram. Fritz, Pfarrer Dr. Fritz. Da findet man mir persönlich oder eben auch ecw.berlin, unsere institutionelle.
Alles klar, die zwei Instagram-Kanäle kommen dann drauf. Fritz und EZW Berlin. Und wenn ihr möchtet und Social-Media-Tipps und Tricks braucht, dann abonniert doch sehr gerne auch unseren Yid-Newsletter unter yid.de/newsletter. Dankeschön, Martin, dafür. Bin gespannt, wenn wir das nächste Mal sprechen, wie weit wir dann sind, was sich dann entwickelt hat.
Ja, bin ich auch gespannt.